Ich habe eine Auszeit und deshalb gibt es diese Woche nur eine Predigt. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und in meiner Predigt geht es um Christ und Arbeit. Hör dir einfach jeden Tag ein paar Minuten an.
So, ihr ahnt schon, ja, heute, das klingt förmlich nach Auftragsarbeit. Genau, also Grundlagenthemen für euch von der Gemeindeleitung bestimmt, von mir vorgetragen. Christ und Arbeit. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an meinen Hauskreis. Wir haben das nämlich letzten Dienstag miteinander vorbereitet. Und das war ganz drollig, kann ich jedem nur empfehlen, ja, so ein Thema mal zu machen. Gibt auch lustige Bilder dazu. Christ und Arbeit. Ich möchte mit euch drei Punkte betrachten. Und da gibt's natürlich noch viel mehr zu sagen. Das ist ja irgendwie klar. Aber irgendwas muss man bei so einem Überblick machen. Am Ende werdet ihr noch mehr hören, was man hätte sagen können. Das lassen wir aber alles weg. Das dürft ihr dann gerne in euren eigenen Hauskreisen nacharbeiten. Ich mache das nicht. Drei Punkte. Punkt Nummer eins. Das hat zu tun mit Identität und Fluch. Okay, worum geht's dabei? Wenn man ganz vorne in der Bibel liest über die Schöpfung des Menschen, dann stellt man womöglich ein klein wenig überrascht fest, dass der Mensch von Anfang an einen Job hatte. Ich sage das mal so, weil wenn man so an Paradies und Garten Eden denkt, ich weiß nicht, was euch sofort so in den Kopf schießt. Also bei Paradies, da denke ich vielleicht eher so an Urlaub. Palmen, Strand, Meer, Sonne, Schokoeis. Aber das Thema Arbeit kommt mir da gar nicht so in den Sinn. Aber trotzdem ist das genauso. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 heißt es, und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Das ist die Jobbeschreibung an Adam. Bebauen und bewahren. Wir würden sehr modern hier sprechen von nachhaltiger Entwicklung. Okay? Also sei kreativ, aber mach nichts kaputt. Das war von Anfang an so. Zum Menschsein gehört Arbeit dazu. Wir sind daraufhin angelegt, von der Schöpfung her, dass wir eine Aufgabe uns vornehmen und die dann auch irgendwie erledigen. Arbeit ist also kein Produkt des Sündenfalls. Es ist in der Bibel nicht so, vor dem Sündenfall chillen und nach dem Sündenfall malochen. Das stimmt nicht. Es ist eher so, vor dem Sündenfall kreative, befriedigende, gute Arbeit und nach dem Sündenfall dann Dornen und Disteln. Ich lese euch das mal vor, 1. Mose 3, die Verse 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und ihr merkt, die Stichworte, die hier fallen, das ist eben Mühsal, Dornen, Disteln, im Schweiße deines Angesichts. Und das ist das, was wir kennen. Es ändert sich also nicht, dass wir arbeiten, sondern die Arbeit wird einfach nur beschwerlich. Die Welt verändert sich mit dem Sündenfall und die Arbeit mit. Und trotzdem, und das ist wichtig, dass wir das ganz am Anfang verstehen zum Thema Identität, trotzdem gilt, es gehört zum Menschsein dazu, dass wir bebauen und bewahren. Arbeit ist ein essentieller Bestandteil des Menschseins. Und zwar so sehr, dass wir als Menschen in der Gefahr stehen, dass wir uns über den Job definieren. Warum sage ich, dass es eine Gefahr ist? Naja, ganz einfach, weil es falsch ist. Wir kommen, Paulus sagt das mal im 1. Timotheusbrief, wir kommen nackt auf die Erde und wir nehmen, wenn wir sterben, auch nichts mit. Und deswegen müssen wir uns gut überlegen, wofür wollen wir leben? Welche Rolle spielt Arbeit in meinem Leben? Und es ist gut, dass wir an der Stelle uns immer wieder vor Augen halten, wie Gott in seinem Wort über die Errungenschaften des Menschen denkt. Und ihr wisst, ich bin ein großer Freund vom Buch Prediger und wir wollen ja nächstes Jahr mehr AT machen und ich hoffe, dass die Ältestenschaft dann auch ein bisschen das Buch Prediger pusht, weil es einfach ein herrliches Buch ist. Jetzt, wir schauen mal aufs Leben aus einer göttlichen Perspektive, auf die Errungenschaften des Lebens. Wie ist das denn alles zu beurteilen, was wir hier so treiben? Prediger Kapitel 2, Vers 11. Und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken. So, das ist jetzt das, was du machst. Egal, ob du ein Haus baust, ob du, was weiß ich, eine Doktorarbeit schreibst, ob du irgendwo jemandem die Haare schneidest oder was man halt so tut. Ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Ihr merkt, Prediger ist so unglaublich nüchtern. In 1000 Jahren kennt dich keiner mehr. Und was du jetzt getrieben hast, ist völlig irrelevant. Egal, wie viel Zeit du da reingesteckt hast, es ist einfach vorbei. Game over. Und es hilft, das zu verstehen, wenn man sein Leben lebt. Deswegen lasst uns bei allem Streben nach einem guten Leben, nach Erfolg, bei diesem Versuch, irgendwie dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen, lasst uns bitte bloß nüchtern bleiben. Das, was wir hier tun, ist aus einer ewigen Perspektive ein Haschen nach Wind. Und deswegen Arbeit, ja, natürlich, aber bitte nicht drüber definieren. Sie gehört zum Menschen dazu, aber sie ist nicht unser Gott. Sie bestimmt nicht über meinen Wert. Sie ist nicht das Wichtigste. Sie ist notwendig, weil ich etwas zu essen brauche. Logisch. Aber sie taugt nicht zum Lebenssinn. Oder so ausgedrückt, Jesus sagt nicht, trachtet aber zuerst nach einem guten Auskommen und nach Selbstverwirklichung. Das steht nicht in der Bibel. Da steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann fügt der Herr Jesus an, das ist Matthäus 6, 33 gewesen, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und mit dies alles meint der Herr Jesus die Bedürfnisse meines Lebens. Merkt ihr? Wenn ich mir eine Prioritätenliste schreibe, steht Arbeit auf der Prioritätenliste meines Lebens nicht ganz oben. So. Nochmal, Arbeit gehört zum Menschsein dazu. Arbeit ist dazu da, dass ich mich ernähren kann. Für den Paulus war das übrigens ganz normal, dass er neben seiner Tätigkeit als ein Prediger, als ein Apostel auch noch gearbeitet hat. Das ist nichts Schlimmes. Er war Zeltmacher, also Lederhandwerker würden wir heute sagen. Aber Arbeit gibt meinem Leben keinen Sinn. Das tut Gott. Das war der Punkt 1, Identität und Fluch. Da entsteht eine Spannung. Ich kann nicht ohne, aber ich muss aufpassen, dass das, und das ist vor allem dann, wenn dir die Arbeit Spaß macht und du denkst, das ist ja ganz wichtig, was ich hier tue, und das kann ja auch kein anderer so gut, wie ich das mache. Und ja, also gerade, glaube ich, Männer und vielleicht Frauen in Sozialberufen, keine Ahnung, sind da so ein bisschen, ja, so immer so dieses, ah! Und deswegen ab und zu mal einen Vers aus dem Buch Prediger auswendig lernen oder mindestens im Badezimmer, ja, an eine Stelle, wo man, wenn man am Klo sitzt, es gut sehen kann, dass man weiß, es ist ein Haschen nach Wind. Kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2 hat mit unserer Einstellung zur Arbeit zu tun. Und es sind im Wesentlichen drei Unterpunkte, die mir wichtig sind. Durch die Art, wie wir arbeiten, leben wir einerseits gehorsam, wir dienen zweitens dem Herrn Jesus und wir fördern drittens die Gesellschaft, in der wir leben. Ich fange mal vorne an. Die Tatsache, dass wir arbeiten, hat für Christen auch etwas mit Gehorsam zu tun. Da heißt es in 1. Thessalonicher Kapitel 4 ab Vers 10. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand nötig habt. So, das ist der Text. Der Apostel hat, und es geht hier um bekehrte Thessalonicher, er hat sie aufgefordert, mit den Händen zu arbeiten. Und nein, das bedeutet nicht, dass jeder Christ ein Handwerker sein muss, aber es bedeutet eben doch, dass es eine Ehre ist, wenn wir einer Arbeit nachgehen und, wie es hier heißt, niemand nötig haben. Es ist in Gottes Augen unanständig, wenn man als Christ von anderen abhängig ist. Ausnahme logisch, ja, du bist alt, du bist krank, du bist bedürftig, da gibt's natürlich Gründe, aber wenn du das nicht bist, ja, hier geht's im Text um Leute, die eigentlich arbeiten könnten, aber nicht so richtig Lust haben und sich dann halt auf Kosten anderer durchschnorren. Und deswegen lautet das Gebot hier in 1. Thessalonicher 4, werde nicht selbst verschuldet zum Schnorrer. Abhängigkeit ist uncool, übrigens auch vom Amt. Mit meinen Worten, Christen sind keine Langzeitarbeitslosen. Das wäre unanständig. Es ist ein Gebot, das, und nochmal die Einschränkung, soweit uns das möglich ist. Okay, es geht immer um unsere Möglichkeiten dabei. Aber soweit uns das möglich ist, ist es ein Gebot, dass wir arbeiten und von dem leben, was wir verdienen. Eigene Hände, dass wir uns damit mühen. Um auch, das werden wir nachher noch sehen, um auch Überschuss zu haben und anderen etwas abgeben zu können. Es geht nicht nur darum, dass ich gerade so durchkomme, sondern idealerweise haben wir mehr und können die unterstützen, die wirklich Not haben. Das heißt, wenn du mal in die Situation kommst, als ein Christ arbeitslos zu sein, aber du bist arbeitsfähig, dann hast du von Gott einen Job. Und der Job heißt, such dir Arbeit. Das ist der Job. Und pass an der Stelle auf eine Falle auf, die sich ganz leicht auftut im Blick auf Leute, die so ein bisschen nicht genug zu tun haben. 2. Thessalonicher Kapitel 3, das sind immer noch die gleichen Leute. Paulus muss zweimal einen Brief schreiben, weil das Problem nicht gleich vorbei ist. Da heißt es 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 10 und 11. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Jetzt schaut er wieder zurück. Was hat er damals gepredigt? Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Ja, hier steht nicht, wenn er nicht arbeiten kann, soll er nicht essen. Hier steht, wenn er nicht arbeiten will, soll er nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Christen, die nicht arbeiten wollen, die soll man auch nicht unterstützen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und das ist in der damaligen Zeit wirklich fies, weil es gab ja in dem Sinne keine staatliche Unterstützung. Aber auch, wenn es die heute gibt, gilt natürlich weiterhin, dass wir nicht unordentlich leben sollen. Wir sollen nicht unordentlich leben, indem wir statt zu arbeiten unnütze Dinge treiben. Frage, was ist unnütz? Was sind diese unnützen Dinge? Naja, unnütze Dinge sind die Dinge, die ich tue, statt mir eine Arbeit zu suchen. Ja, aber ich kann doch auch missionieren. Ja, mach das. Bin total dafür. Aber liege der Allgemeinheit oder deinen Freunden in der Zeit einfach nicht auf der Tasche. Wer nicht arbeiten will, dem sei gesagt, geht ja noch weiter, 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 12, solchen aber gebieten wir, wie gesagt, wir reden hier über Gebote. Wir reden an der Stelle nicht, ja, das kann man aber auch anders sehen. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Das ist der eine Punkt. Wie ist unsere Einstellung zur Arbeit? Es ist ein Gebot, dass wenn ich das kann, und nochmal, bist du krank, alt, gibt's Gründe, warum nicht, geschenkt. Aber wenn du so, nicht so, verstehst du, ja, sondern einfach nur null Bock. Das ist keine gute Ausrede vor Gott. Noch etwas ist wichtig, das war das Thema Gehorsam. Und ich leite das, was ich jetzt an Prinzipien predige, aus Anweisungen ab, die Paulus den Sklaven gibt. Und das klingt natürlich für uns ein bisschen komisch, weil keiner von uns ist ein Sklave. Ja, wenn du den Eindruck hast, ich bin hier in einem Sklavenverhältnis, nein, bist du nicht, du kannst kündigen, du hast Arbeitnehmerrechte, wir sind keine Sklaven. Aber ich möchte trotzdem mal so argumentieren, wenn Gott den Sklaven Dinge vorschreibt, weil sie eigentlich nicht ihren Herrn dienen, sondern dem Herrn Jesus. Also wenn im Hintergrund eigentlich Jesus der Herr ist, für den die Sklaven arbeiten, dann gelten diese Prinzipien natürlich auch für uns, die wir nur Angestellte sind, weil auch bei uns, unser Chef ist nicht der Chef, sondern das ist eigentlich der Herr Jesus. Wir dienen mit unserem Leben und eben auch ganz stark mit unserem Arbeitsleben, wir dienen zuerst einmal dem Herrn Jesus. Es ist ein bisschen wie in dem Lernvers, den wir im nächsten Monat haben werden. Kolosser Kapitel 3, Vers 17, da seht ihr ihn schon, da kommt er. Und alles, was ihr tut, alles, merkt ihr, ja, im Wort oder im Werk, da ist die Arbeit mit dabei, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Was wir tun, tun wir im Namen von dem Herrn Jesus. Und das bedeutet an seiner Statt, so wie er es getan hätte. Jetzt schauen wir uns die Prinzipien mal an. Da heißt es in Kolosser Kapitel 3, ab Vers 22, und wie gesagt, das liest sich komisch, weil wir ja keine Sklaven sind. Ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Das sind die Prinzipien. Ich verdichte sie mal. Wir arbeiten nicht in Augendienerei. Wir arbeiten dem Herrn, also für Jesus, und nicht den Menschen. Und drittens, wir tun kein Unrecht. Ist irgendwie klar, oder? Ein christlicher Angestellter arbeitet nicht nur, wenn der Herr hinschaut. Logisch. Für ihn ist Jesus der eigentliche Boss. Das ist die eine Sache, die wir verstanden haben müssen. Das zweite, ein christlicher Angestellter, er betrügt nicht. Der klaut nicht, der lügt nicht, der redet nicht schlecht über seine Kollegen und so weiter. Wir sind auf Arbeit nicht anders als hier im Gottesdienst. Okay, also wenn du da Diskrepanzen wahrnimmst, und ja, dann denk nochmal drüber nach. Das gilt auch, wenn die Chefin ein wenig komisch ist. So heißt es zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 18. Ihr Haus, Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und ich glaube, wer eine Weile gearbeitet hat, weiß, es gibt verkehrte Chefs. Es gibt schon echt schräge Vögel da draußen, die auf Chefposten gelangt sind, wo man sagt, interessant, interessant. Wer hat dich da hingesetzt? Trotzdem gilt, ein bisschen banal, Christen sind die besseren Mitarbeiter. Okay, das ist die Botschaft. Christen sind die besseren Mitarbeiter. Sie tun, was man ihnen sagt. Sie sind fleißig, vertrauenswürdig, ehrlich, zuverlässig, aber dummerweise manchmal ein bisschen nervig, weil sie wollen nicht lügen und betrügen. Man muss sich als heidnischer Chef gut überlegen, wo man diese Typen einsetzt, damit man da nicht aneckt. Jürgen, meinst du wirklich, dass alle Christen auf Arbeit fleißig sind? Naja, ich kann ja nichts gegen Dummheit oder Ungehorsam tun, aber wisst ihr, mir fällt eine Sache auf. Wenn ich mir die Kriterien für Gemeindeleiter anschaue, wusstet ihr, dass Älteste nicht nur ein gutes Zeugnis von ihrer Familie brauchen? Also nicht nur die Frauen müssen sagen, ja, der kümmert sich um die Familie, der schlägt mich auch nicht, sondern da ist ein gutes Zeugnis von den Arbeitskollegen nötig. Die draußen sind und auf den schauen, die müssen sagen, ja, der macht einen guten Job. Also wenn dein Chef über dich stöhnt, weil du ständig zu spät kommst oder weil du deine Arbeit einfach nur schludrig oder immer so auf den letzten Drücker erledigst oder weil du die Pausenzeiten sehr... ja, man kann da unterschiedliche Vorstellungen haben, wie lange eine Dreiviertelstunde ist. Dann taugst du einfach nicht als Vorbild, dann bist du als Ältester der Falsche, weil da wollen wir die guten Leute haben. Als Christ ist mein Alltag tatsächlich mein Aushängeschild für die Echtheit meines Glaubens. So einfach ist das. Du schaust mich im Alltag an und du sagst, der ist Christ. Und nicht nur am Sonntag. Ah, jetzt legt er irgendwie, jetzt wird er ein ganz anderer. Ja, so, aha, Sonntag, 5 Minuten vor Gottesdienst, der andere Mensch kommt zutage. Jetzt bin ich mal für 3 Stunden Christ. Nein, überhaupt nicht. Und wenn ich selber Chef bin, naja, dann gilt natürlich auch, vergiss bloß nicht, wer über dir steht. Epheser Kapitel 6, Vers 9. Ihr Herren, tut dasselbe ihnen, das sind die Sklaven gegenüber, und lasst das drohen. Da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln, nein, nochmal. Da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Aha, kein Ansehen der Person? Der Chef hat keine Sonderrechte? Versteht ihr, ich mag ja der Boss sein und die anderen sind nur die Angestellten. Aber auch dieser Chef, auch der Herr hat, und Achtung, wir sind in der Antike, das ist für die Antike im Gegensatz, also ein absolutes Unding. Hier sagt Paulus, wie ein Herr sich gegenüber seinen Sklaven verhalten soll. Auch der Herr hat Pflichten. Hier heißt es, und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber. Frage, was ist denn dasselbe? Lesen wir den Vers davor, Epheser 6, Vers 8. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Sklave oder Freier. Merkt ihr, worum es geht? Tut ihnen dasselbe? Ja, was denn? Na, Gutes. Und nochmal für die Antike. Der Hammer. Alles andere als normal. Noch deutlicher in Kolosser 4, Vers 1. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt, der steht über dir. Als Herr bist du Gott selber gegenüber verantwortlich. Als Chef musst du ihm Rechenschaft leisten. Und wenn hier steht billig, dann heißt das nicht preiswert, sondern im Sinne von angemessen oder fair. Und jetzt überlegt mal, ihr müsst verstehen, der Sklave ist rein rechtlich Eigentum des Herrn. Er ist ein Ding auf 2 Beinen. Jemanden, den man ungestraft totschlagen kann. Den du missbrauchen kannst und keiner kräht danach. Und jetzt kommt hier so ein Paulus und sagt, nee, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist. geht fair mit ihnen um. Das ist eine Revolution. Und die Frage, woher wussten denn die Herren, was recht und billig, was fair ist? Naja, wie weiß man das, wenn man wissen will, was richtig ist? Der Herr Jesus macht das mal klar in Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Das ist ganz einfach. Ich muss mich nur in die Situation des anderen hineinversetzen. Dann weiß ich, was ich mir wünschen würde an seiner Stelle. Und dann gebe ich ihm das. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Jeder Herr kann sich vorstellen, wie man richtig mit einem Sklaven umgeht. Denk einfach mal nach, ja? Wenn du derjenige wärst, was würdest du tun? Und der Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und warum fordert Paulus nicht einfach die Herren auf, ihre Sklaven freizulassen? Ganz einfach, weil es hätte zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gebracht. Also freilassen hätte in der Gesellschaft einfach nur bedeutet, der, den ich freilasse, der steht ohne Schutz und ohne Arbeit da. Wisst ihr, es ist viel, viel radikaler, einfach mal die Gleichheit aller Menschen zu predigen und es im Rahmen der gesellschaftlichen Möglichkeiten einfach mal vorzuleben. Und wisst ihr, was mich immer wieder fasziniert? Die Geschichte hat Gott Recht gegeben. Sie gibt ihm immer Recht. Denn wenn ich dann schaue, wer hat sich die nächsten 2 Jahrtausende um Sklaven gekümmert? Wer ist für die Befreiung und für die Abschaffung der Sklaverei verantwortlich? Dann waren das durchweg bibeltreue Christen. Und das macht auch Sinn, weil ich brauche erst ein erneuertes Herz. Und wenn das Herz neu ist, dann kann ich gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben. Umgekehrt, einfach so von oben herab ein paar Gebote ändern überhaupt nichts. Das heißt, wenn du die Transformation einer Gesellschaft vorantreiben willst, dann musst du Herzen verändern. Erst müssen Leute Liebe lernen. Die brauchen ein neues Herz, ein Herz, was Gott neu gemacht hat. Und dann, wenn sie dieses neue, liebende Herz haben, dann kann ein antiker Herr plötzlich anfangen, seine Sklaven zu lieben und sich überlegen, hey, was mache ich mit denen? Wie kann ich als Christ ihnen dienen? Und dann wird es total spannend. Ich hatte gesagt, durch die Art, wie wir arbeiten, leben wir gehorsam, wir dienen dem Herrn Jesus und ein dritter Punkt, wir fördern die Gesellschaft, in der wir leben. Es geht immer noch um diesen Punkt Einstellung zur Arbeit. Frage, wie fördern wir als Christen mit unserer Arbeit die Gesellschaft? Und der eine Punkt, der durch die Bibel hindurch immer und immer wieder betont wird, ist dadurch, dass wir Bedürftige unterstützen. Das Thema findet sich im Alten Testament, da heißt es in 5. Mose 14, dort ist von einem Zehnten die Rede, und zwar von einem alle 3 Jahre zu erhebenden Zehnten für Arme. Es war also eine Pflichtabgabe, der zehnte Teil, für die Armen, alle 3 Jahre. 5. Mose 14, ab Vers 28. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnest. Hier wird klar, wer arbeitet und genug verdient, das hat man nicht immer selber in der Hand, aber wenn man genug hat, dann kann ich mich um die Armen kümmern. Wir machen das in Deutschland sehr stark im Rahmen von Steuern, die wir zahlen. Aber wir dürfen natürlich gerne mehr tun. Und ich mag jetzt nicht eine Predigt über Armenfürsorge halten, aber wenn wir Überfluss haben, dann fordert Gott uns auf, mit diesem Überfluss Gutes zu tun. Vor allem interessanterweise dann, wenn unsere Biografie, wenn die uns eigentlich anders gepolt hat. Da gibt es in Epheser Kapitel 4, Vers 28 so ein Beispiel. Da heißt es, wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Ist das cool? Also, da hast du einen, der hat früher geklaut. Ein Dieb. So, jetzt könntest du sagen, wie soll ich jetzt als Christ leben? Naja, Punkt 1, du hörst auf zu klauen. Logisch. Punkt 2, mein Freund, du bist so daran gewöhnt, anderen was wegzunehmen, jetzt gewöhn dich mal dran, anderen was zu geben. Das heißt, arbeite mal ein bisschen mehr, damit die, die nichts haben, von dir was kriegen. Das ist gesellschaftliche Verantwortung. Ja, das ist mein Punkt hier. Wir sind die Guten. Wir sind die, die sich kümmern. Wir arbeiten, weil wir wissen, dass es Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen. Vorsicht, wir sind nicht blauäugig. Wir haben das vorhin gelesen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also ich habe kein Herz für Sozialschmarotzer, ganz ehrlich. Leute, die meine Gutmütigkeit einfach nur ausnutzen wollen, sorry, ein knurrender Magen kann eine ausgesprochen wertvolle Erfahrung sein. Ich kann solche Leute nicht unterstützen. Warum? Weil es keine Liebe ist. Also wenn ich faule Menschen in ihrer Faulheit und Bequemlichkeit noch bestärke, dann mache ich sie nur kaputt. Das will ich nicht. Und trotzdem, und das ist jetzt der Clou, trotzdem gibt es in dieser Welt viele wirklich Arme. Und ich muss ehrlich zugeben, ich frage mich an der Stelle, weil ich gehöre zu den Reichen. Also ich bin reich. Ich habe über. Ich kann mir einen Urlaub erlauben. Ich kann wegfahren. Okay? Das mag jetzt nichts Großes sein, aber ich habe mehr als genug. Es gibt so ein paar Texte in der Bibel, insbesondere Texte, die der Herr Jesus gesagt hat, wo es um die Verantwortung der Reichen für die Armen geht, die mich echt herausfordern. Wie gesagt, nicht unser Thema heute. Ich habe es mal fürs nächste Jahr auf die Liste der möglichen Themen AT gesetzt, weil es wäre mal spannend, darüber nachzudenken, was es für uns bedeutet, so reich zu sein, wie wir sind. So, jetzt hatten wir die drei Punkte. Wir schauen sie uns nochmal auf der Folie an. Da war Punkt Nummer 1, Identität und Fluch. Da starteten wir. Dann kam unsere Einstellung zur Arbeit. Und jetzt kommt ein dritter Punkt, Arbeit und Pausen. Das geht jetzt ganz schnell. Wir wollen ja nicht lange machen, wenn wir über Pausen reden. Wenn wir sagen, dass der Mensch von Anfang an gearbeitet hat, dann gilt auch, dass Arbeit und Pausen zusammengehören. Das liest man im Alten Testament. Da gibt es einen Sabbat. Einmal in der Woche wurde ein Tag nicht gearbeitet. Ruhetag war Pflicht. Dann lesen wir von irgendwelchen Kurzurlauben, die man in Jerusalem machte. Und wenn wir dem Herrn Jesus folgen, dann weiß er sehr wohl, dass der Mensch nicht nur arbeiten kann. Markus Kapitel 6, Vers 31, da sagt er zu seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Schön, oder? Und ruht ein wenig aus. Der sieht, was sie leisten und sagt, jetzt macht mal Pause. Und ich finde diesen Gedanken deshalb so spannend, weil Gott sich hier nicht nur als Herr meiner Arbeitszeit, sondern auch als der Herr meiner Pausen darstellt. Auf der einen Seite verordnet mir Gott Fleiß und dann verordnet er mir Ausruhen. Und das kann sein Urlaub, können Ruhetage sein. Und keine Angst, ich sage jetzt nicht, weil im Alten Testament was von Sabbat steht, deswegen müssten wir alle ganz zwingend jede Woche einen Tag frei machen. Ich weiß schon, dass der Sabbat im Alten Testament auf Jesus hinweist. Jeder Tag oder jeder Samstag, der da frei war, war wie so eine Gegenstandslektion auf Jesus. Da war ein Tag Ruhe, damit alle dran denken, da kommt einer, der wirkliche Ruhe bringt. Und trotzdem denke ich mir, Ausruhen scheint mir klug zu sein. Klug, weil wenn ich genug Ruhe habe, dann kriege ich das auch mit meiner Arbeitsleistung hin. Also ich kann für mich nur sagen, ich brauche eine bestimmte Menge an Ruhe, mindestens einen Tag eigentlich in der Woche, um richtig die 6 Arbeitstage durchschubbern zu können. Und wenn ich den nicht habe, diesen Ruhetag, dann wird es schwierig. Ja, soweit das Thema im Überblick Christ und Arbeit. Wir hatten als Hauskreis noch viel mehr Ideen. Wir haben zum Beispiel darüber nachgedacht, dass man beim Thema Arbeit Prioritäten setzen muss. Das heißt, die richtige Reihenfolge, wie man da etwas angeht, kann sehr wichtig sein. Dann haben wir kurz darüber nachgedacht, dass Christen nicht alle Jobs annehmen können. Ja, das fängt mit Prostitution an und, naja, endet dort wahrscheinlich nicht. Man könnte auch darüber nachdenken, inwiefern der Arbeitserfolg selber vom Segen Gottes abhängig ist. Oder dass Schwarzarbeit Sünde ist. Ja, und dass das für Christen überhaupt nicht geht. Beziehungsweise, wenn du es trotzdem tust, bitte spende bloß nichts von dem Geld der Gemeinde, okay? Das geht gar nicht. Und so weiter und so weiter. Es gibt noch eine ganze Reihe ganz spannender Themen, die man beim Thema da... Ich bin ja dafür, dass wir die Predigtzeit einfach verdoppeln. Ja, dann kann ich das alles sagen. Machen wir aber heute nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, arbeitet das im Hauskreis nach? Arbeitet es alleine nach? Ich habe euch einen besonderen, ich weiß nicht, Dienst. Ja, also ich habe das Skript auf frogwords.de. Und ich habe einen kleinen Chatbot für mich selber geschrieben, wo man, wenn man auf der einen Seite eine Predigt reinstopft, kriegt man hinten eine Vorbereitung für einen Hauskreis raus. Und ich habe das gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt das Skript auf frogwords.de und hinten dran, als Anhang zum Skript, habt ihr eine komplette Hauskreisvorbereitung mit allem drum und dran. Könnt das also einfach übernehmen und könnt das bei euch im Hauskreis nochmal durchgehen. Amen.
Was könntest du jetzt tun? Denke darüber nach, welche Aspekte der Predigt für dich herausfordernd waren. Gibt es Dinge oder Einstellungen, die du ändern musst? Das war's für diese Woche. Bitte bete für die im Sommer stattfindenden Freizeiten, Bibelschulen und Sommerlager um Segen und Bewahrung. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.